Hekigan Rokku Nummer 79. Tosu, und jede Stimme ist des Buddhas Stimme. Das Beispiel. Ein Mönch sagte zu Tosu, man sagt, jede Stimme ist des Buddhas Stimme. Ist das wahr? Tosu antwortete, ja, das ist wahr. Der Mönch erwiderte, Meister, erzähle mir nicht, du könntest den Wind zähmen. Tosu gab ihm einen Schlag mit seinem Stock. Der Mönch fragte erneut. Im Sutra heißt es, derbe Worte und milde Worte, beides führt zum ersten Prinzip. Stimmt das? Tosu entgegnete, ja, das stimmt. Der Mönch sagte, Meister, darf ich dich einen Esel nennen? Tosu schlug ihn mit seinem Stock. Setzt euch bitte bequem hin, wenn ihr wollt. Heute hat mein Lehrer Raphael Geburtstag, unser Lehrer. Und haben ja Fotos gemacht, ich ihn gerade geschickt und überlegt, was ich ihm dazu schreiben könnte. Ich habe jetzt einfach mal von euch allen gegrüßt und habe mich an das Kanseon erinnert, das auch Sutra des langen Lebens heißt. Und das widme ich Raphael. Hame digu ganon yo gande on na bazu yo bazu yo bazu men bazu en yo ragu ga yo jo nen gande on do men gande nen nen yo yingi nen Wir rezitieren das eigentlich immer nur auf Japanisch, aber es steht eine Übersetzung in unserem Rezitationsheft. Und die lese ich mal vor, weil sie zum Koan passt und zum Thema des Vortrags. Sutra des langen Lebens. Ehre sei Kanon. Ehre sei Buddha. Buddha und wir sind wie Ursache und Wirkung. Im Vertrauen auf Buddha, seine Lehre und seine Nachfolger können wir Nirvana erreichen. Denn es ist gegenwärtig, bedingungslos, frei und rein. Jeden Morgen denken wir an Kanon. Jeden Abend denken wir an Kanon. Jeder Gedanke entspringt unserer Buddha-Natur, denn ohne sie gibt es keinen Gedanken. So wie wir Sazen normalerweise verstehen, ist das eine Meditationsübung, eine Technik, um mich zu verändern, einen Geist zu beeinflussen, woanders hinzukommen, vielleicht irgendwelche interessanten, verändernden Erlebnisse zu haben oder Erkenntnisse zu finden, die mich dann so umkrempeln, dass ich, wenn ich dann danach die Sendo verlasse oder die Sitzhaltung verlasse, ein anderer Mensch bin, der seine normalen Probleme nicht mehr hat oder anders hat oder wie auch immer und dem es deswegen prima geht. So verstehen wir meistens Zazen und das ist eigentlich auch die Motivation, wie man an diese Übung herangeht. Die meisten von uns kommen irgendwie aus der Ecke Ratgeberliteratur oder Lebenshilfe, autogenes Training, Yoga, solche Sachen und haben uns mit Dingen beschäftigt, die uns in die Richtung geführt haben, meine Probleme, die ich habe, kommen aus meinem Geist. Daher habe ich Schwierigkeiten und ich habe zumindest schon mal erkannt, die Probleme, die ich habe, kommen nicht aus der Außenwelt oder zumindest nicht ausschließlich aus der Außenwelt. Und wenn ich daran etwas drehen will, wenn ich von meinen Problemen frei werden will, dann muss ich etwas an meinem Geist drehen. Das heißt, ich muss meinen Geist irgendwie umerziehen oder klarer machen oder ihm irgendeine Erkenntnis vermitteln, seine Funktionsweise ändern oder ihn still machen, leer machen, dass da nichts mehr drin auftaucht. Das ist das Verständnis von Zazen, was wir meistens haben. Und wenn man das irgendwo dann nachliest, dann wird das meistens auch so beschrieben. Und wenn ich eine Einführung in Zazen gebe, dann orientiert sie sich auch an diesen Vorstellungen, an diesem Bild. Und daran ist jetzt auch nichts verkehrt. Es ist nichts verkehrt daran, so anzufangen. Also erstmal zu schauen, was ist eigentlich los mit meinem eigenen Geist? Zazen als Werkzeug oder Lupe oder Instrument zu benutzen, um zu lernen, mit meinem Geist umzugehen. Und erstmal zu schauen, wie verhält sich die Aktivität, die Arbeitsweise meines Geistes zu meinem Leiden. Im Theravada ist das auch tatsächlich die Funktion der Übung, der einzige Zweck. Herausfinden, was mit meinem Geist los ist und herauszufinden, wie mein Geist mein Leiden bewirkt. Und die Übung besteht dann einfach darin, so lange meinen Geist zu untersuchen, meine geistigen Instrumente durch Meditation so zu schärfen, dass ich die Ursachen des Leidens in meinem eigenen Geist beheben kann. Und entsprechend ist auch die Zen-Übung in den ersten Jahren davon geprägt, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, dass man seinen eigenen Geist versucht unter Kontrolle zu kriegen, dass man mit der Müdigkeit kämpft und irgendwelche Techniken versucht zu finden, mit denen man da rauskommt, und dass man versucht, gedankenlos zu werden. Wir verstehen, wenn gesagt wird, Zazen üben heißt den Geist leer machen, verstehen wir das meistens so, dass wir denken, wir müssen alle Gedanken abstellen. Damit beschäftigen wir uns dann ein paar Jahre. Und tatsächlich bemerken wir dann auch, dass die Theravada-Lehren durchaus stimmen. Also es gibt durchaus einen Zusammenhang zwischen meinem Leiden und dem, wie mein Geist arbeitet. Und zwar einen viel engeren Zusammenhang zwischen der Arbeitsweise meines Geistes und meinem Leiden als zwischen der Außenwelt und meinem Leiden. Was ich eben vorgelesen habe, kommt aber aus einer anderen Sichtweise, könnte man sagen. Buddha und wir sind wie Ursache und Wirkung. Im Vertrauen auf Buddha, seine Lehre und seine Nachfolger können wir Nirvana erreichen. Denn es ist gegenwärtig bedingungslos frei und rein. Jeder Gedanke entspringt unserer Buddha-Natur, denn ohne sie gibt es keinen Gedanken. Also anstelle der harten Arbeit, der Selbstkontrolle, der sehr sorgfältigen Analyse, des Zergliederns, alles was in meinem Geist vor sich geht, steht hier wieder Vertrauen im Mittelpunkt. Im Vertrauen auf Buddha, seine Lehre und seine Nachfolger können wir Nirvana erreichen. Und es ist gegenwärtig bedingungslos frei und rein. Gegenwärtig bedingungslos bedeutet, also erstens ist es nicht das Ergebnis einer Übung irgendwann in der Zukunft. Bedingungslos heißt eben auch nicht, ich kann gar nichts tun. Ist umgekehrt auch, ich brauche gar nichts zu tun, um das Nirvana zu verwirklichen. Das Nirvana ist erstmal da. Das Bild im Zen dafür ist der Mond. Den Mond müssen wir nicht schaffen. Das ist oft unsere Vorstellung, dass wir das müssten. Der Mond ist einfach da. Wir müssen eigentlich nur dafür sorgen, dass wir uns von den Wolken, die an dem Mond vorbeiziehen, nicht irritieren lassen. Das ist auch die Geschichte vom 6. Patriarchen und seinem Gedicht. Die verbreitete Sicht ist, wir müssen unseren Geist putzen. Wir müssen eine Sauberkeit erzeugen, die ursprünglich nicht da ist. Und sobald dann wieder Staub auf den Spiegel rauffällt, ist es wieder vorbei mit dem Nirvana. So eine Form von Nirvana ist nicht bedingungslos, sondern ist bedingt. Die hängt nämlich davon ab, dass der Staub weg ist. Heute zu jemand sagte, es ist so ähnlich wie so ein Smartphone. Dauernd dreckig, muss man dauernd putzen, damit man die klare Oberfläche sehen kann. Die Smartphone-Oberfläche ist nicht unbedingt, nicht bedingungslos. Jeder Gedanke entspringt unserer Buddha-Natur, denn ohne sie gibt es keinen Gedanken. Also, die Feststellung, die Gedanken, die in meinem Geist sind, sind nicht schlecht, sind nicht schmutzig, sind nicht irgendwie verderbt, sind nicht so die Erbsünde, die in meinem Geist noch rumschwirrt, sondern sie entspringen unserer Buddha-Natur. Unsere Gedanken kommen aus der Buddha-Natur und ohne Buddha-Natur gibt es keine Gedanken. Das heißt, meine Gedanken sind nichts Böses, nicht etwas, was ich ablehnen muss. Diese Sichtweise, dass ich Zazen einfach nur üben kann, ohne wirklich zu glauben, dass ich damit einen Fortschritt für mich mache, ohne dass ich einen bestimmten Zustand damit erreichen will, wie zum Beispiel Gedankenfreiheit, und dass Vertrauen wichtiger ist als eigene Anstrengung, ist uns sehr fremd. Dass man mit harter Arbeit, Konzentration und so weiter weiterkommt, in Anführungsstrichen, ist sehr nachvollziehbar, aber dass man sich einfach nur hinsetzt und Vertrauen hat, schwierig. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die buddhistische Lehre sich ein bisschen so entwickelt hat, dass man erst so anfängt wie im Theravada, erstmal um sich selbst bekümmert,
erstmal versucht, an sich selbst rum zu analysieren und zu therapieren und zu untersuchen, um ein bisschen diese Zusammenhänge zu sehen, weil man am Anfang einfach dieses Vertrauen nicht hat, dass alles schon Buddhas Gedanken sind, die ich gar nicht loswerden müsste. Warum ist das eigentlich entstanden? Wofür braucht man das? Wenn man es als Sichtweise versteht, dann ist das einfach die Mahayana-Sichtweise. Die Basis für die Sichtweise des Mahayana ist, dass wir alle ein Geist sind, dass alles Geist ist. Und weil das so ist, gibt es nichts zu tun. Nach dieser Weisheit, dass es nichts zu verwirklichen gibt, streben die Suchenden steht im Hanya Shingyo. Rezitieren wir jeden Tag, mittlerweile auch auf Deutsch. Denken wir ja eigentlich nie drüber nach, was das bedeutet. Oder selten. Dass das wirklich vielleicht genau das bedeuten könnte, was da steht. Dass es nichts zu verwirklichen gibt. Die Übung beginnt meistens mit einer Phase, in der wir uns von Dingen trennen und man könnte sagen, uns zurückziehen. Das ist in der Entwicklung der buddhistischen Lehre nachvollziehbar und auch in der Entwicklung auf den einzelnen Wegen. Wenn man sagt, Hinayana, Mahayana, Vajrayana sind drei Stufen einer Entwicklung, dann ist Hinayana dadurch gekennzeichnet, dass es bestimmte Sachen ausgrenzt und sich abtrennt. Mahayana, indem es Ausdehnung versucht. Und Vajrayana dadurch, dass es Integration und Transformation versucht. Genauso beginnt die Zen-Übung damit, dass man sich in ein Kloster zurückzieht, sich abtrennt von den ganzen Problemen, die die Außenwelt mit sich bringen könnte. Wenn man einige Zeit da verbracht hat, dann wird man angewiesen, diesen Schutz, diese abgegrenzte Welt des Klosters wieder zu verlassen. Erstmal das kleine Mutterkloster, um in ein anderes Kloster zu gehen, ein bisschen auszuweiten, ein bisschen aus dieser gesicherten Position herauszubegeben und auch seinen Geist etwas weiter werden zu lassen. Und ganz am Schluss oft, oder für die meisten so, dass sie das Kloster halt auch wirklich verlassen. Natürlich gibt es einige Leute, die Äbte werden und im Kloster bleiben, aber ganz viele Leute verlassen das Kloster dann, gründen ihren eigenen Tempel, gründen Familien, kehren zurück in die Welt. Das heißt, die zweite Phase, das Verlassen des Klosters, könnte man ein Ausweiten des Geistes nennen. Die dritte Phase, Transformation. Und was uns oft nicht klar ist, ist, dass diese Phasen zusammengehören. Und wenn wir uns in einer der unterschiedlichen Schulen verortet fühlen, dann glauben wir immer, wir könnten eine dieser Phasen ohne die anderen machen. Also es wäre zum Beispiel möglich, einfach meinen Geist weit zu machen, wenn ich nie gelernt habe, ihn zu kontrollieren. Wenn das so wäre, dann hätten wir alle unsere Probleme nicht. Denn das kleine Kind, was auf die Welt kommt, geht genau durch diesen Prozess. Kommt in die Welt und macht Erfahrungen und lässt seinen Geist weiter werden und erfährt ganz viele Dinge. Aber das kleine Kind kommt dadurch nicht automatisch zur Befreiung, sondern das kleine Kind kommt dahin, wo wir hingekommen sind, an den Punkt, wo wir Probleme haben, Probleme bemerken, feststellen, dass wir uns im Widerspruch befinden. Und der erste Schritt ist dann erstmal zu sehen, was ist eigentlich los? Was passiert da? Was kann ich damit machen? Und Klarheit zu gewinnen. Um Klarheit zu gewinnen, ist es wirklich hilfreich, Sachen erstmal auszuschließen. Wenn man wissenschaftlich forscht, versucht man möglichst viele Einflüsse, Quereinflüsse bei seinen Forschungen auszuschließen. Man will sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können. Die wichtigen Dinge in diesem Fall am Anfang, könnte man sagen, sind die Dinge, die in meinem Geist passieren. Die Prozesse, die Muster, was da vor sich geht. Wenn ich mich von Anfang an damit beschäftigen will, die Welt zu retten, dann werde ich einfach nur frustriert aufgeben müssen. Das heißt, die Phase des Rückzugs, der Abtrennung, ist sehr hilfreich, nützlich und wahrscheinlich sogar notwendig, um erstmal eine Grundklarheit zu bekommen, mit der ich mit offenen Augen mich in die Welt bewegen kann. Wenn ich aber an diesem Punkt aufhöre, dann bleibt übrig, dass ich mich in einem Dualismus befinde. Ich lebe in einer getrennten Welt. Ich lebe entweder in der Dharma-Welt oder in der Nicht-Dharma-Welt. In der Welt der Übung, in der Welt der Zurückgezogenheit, in der Welt des Klosters oder außerhalb. Und die reine Dharma-Welt kann ich in Wirklichkeit nicht aufrechterhalten. Ich kann vielleicht ewig im Kloster bleiben, aber trotzdem kann ich mich von äußeren Einflüssen nicht abtrennen. Und ich kann mich auch von inneren Einflüssen nicht abtrennen. Das heißt, in meinem Geist passieren trotzdem noch Dinge, die ich vielleicht ablehne oder für nicht hilfreich halte. Zum Beispiel Gedanken. Und während ich üben kann, diesen Gedanken nicht nachzugeben, heißt es noch lange nicht, dass sie damit verschwinden. Ich kann damit verhindern, dass es Rückkopplungsketten gibt, wo das alles immer schlimmer wird, wo ich die Übersicht verliere. Das ist der Sinn, warum ich in diese Distanz gehe. Aber ich kann durch die Übung der Zurückgezogenheit nicht bewirken, dass diese Einflüsse an und für sich weniger werden. Ganz im Gegenteil. Ich gebe ihnen immer mehr Kraft, je weiter ich versuche, mich vor ihnen zu verstecken. Deswegen ist der nächste Schritt, der dann getan werden muss, über diese Grenze hinauszugehen. Das heißt, die Dinge, die man vorher ausgeschlossen hat, wenn man ein bisschen Vertrauen in den eigenen Geist gewonnen hat, wieder rauszugehen, in die Welt und seinen Geist wieder zu öffnen. Und zu erkennen, dass die Dinge, die man am Anfang ausgeschlossen hat, die man abgelehnt hat, die man eingezäunt hat, dass man sie wieder rauslassen muss. Shunryu Suzuki spricht von dem Geist mit einem Beispiel, dass man damit so umgehen sollte wie mit einer Kuh. Und er sagt, der schlechteste Weg ist, die Kuh die ganze Zeit kontrollieren. Stimmt nicht ganz, Entschuldigung. Der allerschlechteste Weg ist, sich um die Kuh nicht kümmern. Der zweitschlechteste Weg ist, die Kuh dauernd kontrollieren. Und der beste Weg ist, der Kuh eine große offene Weide zu geben, wo sie nach eigenem Wunsch hin und her laufen kann. Jeder Gedanke entspringt unserer Buddha-Natur, ohne sie gibt es keinen Gedanken, entspringt einer Geisteshaltung, die so ist, dass ich halt sage, ich erlaube der Kuh rumzulaufen. Was da in meinem Geist an Gedanken rumrennt, ist nichts, was ursächlich ursprünglich schlimm ist, nichts, dessen ich mich schämen müsste und nichts, was ich mit irgendwelchen Gewaltmaßnahmen versuchen müsste, unter Kontrolle zu bringen. Wir wünschen uns meistens, dass wir das könnten, dass wir unseren Geist unter Kontrolle zwingen könnten. Und zum Glück, kann man sagen, gelingt uns das nicht. Es ist möglich, zeitweise so einen Zustand zu erreichen. Manchen Leuten vielleicht auch länger. Und es nützt gar nichts. Es bedeutet einfach nur, dass man einen toten, eingefrorenen Geist hat. Das ist im Grunde genommen der Vorwurf, den die Mahayana Sutras den Hinayana Leuten machen. Dass sie eine Weltsicht predigen, die unlebendig ist, abgegrenzt ist, dualistisch, eingesperrt, gelähmt, tot. Ob die Vertreter dessen, was man Hinayana nennt, Theravadins oder so, jetzt tatsächlich so sind, ist einmal ganz dahingestellt. Es geht um diese Typen, um diese Sichtweisen, die es in der Entwicklung gibt. Jeder Gedanke entspringt unserer Buddha-Natur. Für unsere Übung bedeutet diese Sichtweise, dass wir die Kuh frei laufen lassen können, eine große Entspannung, weil wir nicht mehr dauernd kämpfen müssen, um der Kuh zu sagen, geh nicht dahin, bleib stehen, halt, stopp. Eine Kuh ist ziemlich kräftig und versuchen sie aufzuhalten, kostet sehr viel Energie und Kraft. Und die Erkenntnis ist eigentlich, wenn ich diese ständige Kontrolle aufgebe, wenn ich diesen Dualismus aufgeben kann, dann kommen die Kuh und ich super miteinander klar. Da ist dann gar nicht so viel zu tun. Die Grundlage dafür ist Vertrauen. Vertrauen, dass die Kuh schon nichts ganz Schlimmes machen wird, wenn ich so ein bisschen ein Auge auf sie habe. Natürlich muss ich ein bisschen gucken, was sie macht. Aber ich muss nicht die ganze Zeit hinter ihr herrennen und an ihrem Halfter ziehen. Wenn der Geist groß und weit geworden ist und dahin kommt, dass er nicht nur mein kleines Ich, meine kleinen Probleme umfasst, dann lösen sich auch ein paar andere Probleme. Wenn ich sage, wenn ich das wirklich tun kann, ich übe Sazen, um alle Wesen zu erretten. Ich für mich. Wenn das meine Hauptmotivation ist, dann ist die Frage, ob meine Übung für mich erfolgreich ist, ob sie gut ist, ob ich vorankomme. Es ist sowas von belanglos. Zu allen Wesen, die ich rette, gehöre ich natürlich selbst auch. Sollte man nicht vergessen. Und sich selbst. Sollte man auch mitretten. Aber es macht einfach einen riesen Unterschied, ob man sagt, es geht nur um mich, hier, kleine Wesen hier auf der Matte, oder vielleicht um alle Leute hier im Raum, oder alle Leute hier im Haus, oder alle Leute im Bumte, oder alle Leute in Deutschland, alle Leute auf der Erde und so weiter. So übt man im Theravada übrigens, wo es das ja angeblich nicht gibt, die vier Unermesslichkeiten. Stellt sich einfach vor, dass man sein Mitgefühl zuerst auf sich selbst konzentriert, eine kleine Kugel oder eine kleine Scheibe, und diese Scheibe oder Kugel lässt man immer weiter wachsen, bis sie die ganze Welt umfasst. Und wenn man diese Übung macht, stellt man tatsächlich fest, dass man das Gefühl für sich selbst, für die eigene Begrenztheit sehr stark verliert. Temporär. Es gehört dazu, diese Übung auch wieder rückgängig zu machen, wenn man es formal übt. Aber man bekommt einen Eindruck dafür, wie sich das eigentlich verhält. Und man ist in einem Zustand, wo man von den eigenen Problemen scheinbar sehr weit entfernt ist, wenn man das ganze Universum durchdringt, wo man ja in der Mitte sitzt. Und das wird ja auch immer so bleiben. Ich bleibe immer in der Mitte meiner Perspektive. Ich schaue durch diese Augen und höre mit diesen Ohren. Also, das ist mein Zentrum des Erkennens und wird es bleiben. Ich werde der Psyche immer perspektivisch der Mittelpunkt meiner Welt sein. Aber wie viel Wichtigkeit ich diesem Mittelpunkt beimesse, macht einen sehr großen Einfluss oder hat einen sehr großen Einfluss darauf, wie stark ich davon abhängig bin, wie gut es dieser kleinen Kugel im Mittelpunkt geht. Vertrauen auf Buddha, seine Lehre und seine Nachfolger können wir Nirvana erreichen. Vertrauen. Der Ausgangspunkt war das Koan, wo die Frage war: Jede Stimme ist des Buddhas Stimme. Und für jemand mit einer Hinayana-Einstellung ist das ganz eindeutig nicht so, dass jede Stimme des Buddhas Stimme ist. Es gibt gut und es gibt schlecht, es gibt heilsam, es gibt unheilsam. Schlechte Rede führt dazu, dass du mit einem Schweinsmaul wiedergeboren wirst. Rechte Rede führt dazu, dass du vielleicht gutes Karma ansammelst und eine Form von Befreiung erlangst. Also für diese Sichtweise, für die Hinayana-Sichtweise oder die begrenzte Sichtweise, ist es überhaupt nicht so, dass jede Stimme des Buddhas Stimme ist. Und ganz viele Dinge, die für mich dann aufkommen, die ich erlebe, sind für mich nicht die Stimme des Buddhas, sondern die Stimme des Teufels oder Maras oder der Hölle, was auch immer. Jede Stimme ist des Buddhas Stimme. Otosu dann sagt, ja, das ist wahr, bezieht sich eben wirklich auf eine Ebene, wo ich sehen kann, alles, was passiert, gehört zum einen Geist. Alles, was passiert, ist in sich letztlich schon richtig. Jede Schneeflocke fällt genau richtig, heißt eine berühmte Zen-Kalligrafie, die Harada Roshi mal für uns kalligrafiert hat. Das darf man nicht missverstehen, dahingehend, dass wir sagen sollten, wir müssten alles, was in der Welt passiert, als solches akzeptieren und sagen, dass das gut so ist und wir müssen es nicht ändern. Das ist überhaupt nicht gemeint, weil das ist schon wieder eine statische Sichtweise, die sich daran festhält, am Nichtstun, am Lass mich in Ruhe, am nicht in Interaktion treten mit der Welt. Also, wenn ich etwas sehe, was verbessert werden kann, wenn ich sehe, dass Sachen unheilsam sind und ich kann sie ändern, dann sollte ich das natürlich tun. Das heißt, frei mit der Welt interagieren. Meine Gedanken, die dann entstehen, sind Buddhas Gedanken. Es ist nichts, was ich abstellen muss. Jede Schneeflocke fällt genau richtig, bezieht sich nicht auf gegebenen Heiten der äußeren Welt. Man darf sie nicht auf Politik, Soziologie oder sonst was anwenden. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Kategorienfehler. Sondern das, was ich in meinem Leben erlebe, was mir widerfährt, was auf meinem Weg geschieht, das ist Buddhas Stimme. Das sind Schneeflocken, die genau richtig fallen. Wenn ich mein Leben so akzeptieren könnte, dann wäre alles, was mir begegnen würde, etwas, was mich öffnen würde und nicht etwas, was mir Probleme macht. dann würde sich diese ganze Frage von Fortschritt oder nicht überhaupt nicht stellen. Weil alles, was mir geschieht, wäre eigentlich eine Form von Fortschritt. Weil jede Flocke genau richtig folgt. Derbe Worte und milde Worte, beides führt zum ersten Prinzip. Auch da, normalerweise haben wir diese Unterscheidung, richtige Worte, falsche Worte. Es gibt oft die Diskussion darüber, wie Lehrer mit ihren Schülern oder Schülerinnen umgehen sollen. Und ganz viele Zen-Meister der klassischen Zeit sind ziemlich brutal mit ihren Schülern. Nicht nur Männer, auch Frauen. Irgendwo im Heikigan-Roku kommt Ryu Tezuma vor, eine Nonne, deren Name übersetzt eiserner Mühlstein heißt, weil sie ihre Gegner in Dharma-Battles zu kleinen Körnchen zermalmt. Sicherlich auch ein Bild von Gewalt, urwüchsiger Gewalt, Lautstärke, nichts mit milde Worte oder sowas, sondern die kann jemand wahrscheinlich auch recht ordentlich den Kopf waschen. Für denjenigen, der es abkriegt, ist das dann immer die Frage, wird mir das gerecht? Ist das gut für mich? Brauche ich nicht eine andere Form von Unterweisung? Und das ist wieder das Gleiche. Letztendlich, wenn ich in der Lage bin, zu akzeptieren, dass beide Sorten von Stimmen, alles, was mir begegnet, für mich hilfreich ist, dass ich es benutzen kann, wenn ich es integrieren kann, dann macht es überhaupt keinen Unterschied. Derbe Worte, milde Worte, tatsächlich führen sie dann zum ersten Prinzip. Sie führen dann beide zu dem Prinzip, dass alles, was ist, einfach ein Geist ist. Unser Geist macht die Unterscheidung. Unsere Form, wie wir praktizieren, kann auch die Unterscheidung machen. Und auch wenn wir bei unserer Übung sehr um uns selbst bemüht sind, ich natürlich auch, auf jeden Fall, ist es hilfreich, sich von Zeit zu Zeit bewusst zu machen, dass die eigentliche Auflösung nicht dadurch kommt, dass wir unsere ganzen Probleme loswerden, sondern dass wir mit den Problemen zusammen sein können, ohne dass sie für uns Probleme sind. Dass wir ihnen zuschauen können, dass wir ihnen wie der Kuh Raum lassen können und dass wir zulassen und erlauben, dass uns das transformiert. Nicht, dass wir versuchen, das irgendwie zu erzwingen. Das bedeutet Vertrauen in den Geist haben. Vertrauen darauf, dass das alles schon funktioniert. Vertrauen darauf, dass jede Grenzziehung, auch die Grenzziehung zwischen heilsam und unheilsam, letztendlich eine Begrenzung ist, die ich irgendwann überwinden muss. So viel dazu. Vielen Dank.